Ja, herzlich willkommen, liebe Friends, Follower, Freunde, zur 69. Folge von Kohlmarkt 4, unserer beliebten Familienshow. Jeden Donnerstag 18 Uhr, stand mal im Intro. Mittlerweile genau, schaffen wir es zumindest, dass wir Donnerstag 18 Uhr aufzeichnen.
Vor 18 Uhr ist es noch.
Vor 18 Uhr aufzeichnen. Langsam bekommt es wieder die Regelmäßigkeit, die wir irgendwann mal versprochen haben. Langsam bekommt es wieder die Tiefgründigkeit, die wir immer gehalten haben.
Ich kriege auch intellektuell wieder die Schärfe rein.
Das ist langsam. Ja, man merkt es, wenn man sich längere Zeit nicht im Dialog so auseinandersetzt mit den Materien, verliert man ein wenig die analytischen Fähigkeiten. Jetzt nicht für sich selbst, aber man verliert die Möglichkeiten, auch sich sprachlich zu äußern dann oft. Und darum ist es auch für uns so wichtig, regelmäßig on air zu gehen, weil es auch unseren Geist
unglaublich ist. Es ist auch meine Gelegenheit quasi für Feedback an dich, weil normalerweise läuft Pöchinger an meinem Schreibtisch vorbei, knallt mir im Vorbeigehen die Stapel hin, was
abzuarbeiten ist. Die Geldkuverts hin.
Und sagt dann, ich muss weg.
Teils auf.
Ich muss weg.
Ja, so ist es natürlich nicht, wenn man es ja, wie soll ich sagen, ein Betriebsklima, wie es sich die Gewerkschaft vorstellt, glaube ich.
Die Arbeits-
erträumt.
Ja, die Arbeitsinspektorate sagen.
Top.
So machen wir es.
Ja, Vorzeigebetrieb, da. Oh, richtige Raumhöhe, richtige Sitzhöhe, Computer, alles genau richtig top eingerichtet.
Genau
das
so
ist es wirklich. Sein. Das ist Vorzeige.
Ja, darauf trinken wir einen. Achso, wir sind jetzt quasi im Whisky-Game angelangt, das ist ja eher dein Metier.
Na, probier du einmal.
Achso.
Mittlerweile bist du wirklich ein sehr geübter Alkoholiker.
Orange, Nüsse, Trockenfrüchte, da merkt man, das geht ins Weihnachtliche hinein.
Perfekt.
Großartig,
oder? Sagst du uns vielleicht noch, was wir da haben?
Ein bisschen Zeit sparen.
Weil es wieder unglaublich viel passiert.
Das ist Glenmorangie, wie wir Schotten sagen.
Ja, sehr gut.
Highland Single Malt, extremely rare, 18 Jahre alt. Und 43 Umdrehungen.
Sehr ordentlich. Ja, soweit zu unserem Whisky-Tasting heute. Vielleicht machen wir wieder mal eine Folge, wo wir das ein bisschen mehr zelebrieren. Aber es ist ja derzeit momentan so viel los am politischen Parkett draußen.
Zack, zack, zack.
Ja,
das ist eins nach dem anderen.
Wir waren beide zu Gast in dieser Woche bei der eigentlich offiziellen Republiksfeier, der einzigen offiziellen Republiksfeier von 100 Jahre Burgenland.
Ich bin schon gerade gefragt, wo war ich?
Wo war ich? Ja, und das schöne Burgenland, das jüngste Bundesland, das Österreich hat, hat wirklich ein einzigartiges Jubiläum, 100 Jahre Zugehörigkeit zur Republik Österreich. Zumindest die meisten Teile des Burgenlandes, also manche Gemeinden ja die 100-Jahr-Feier erst im nächsten Jahr haben. Sehr schöne Veranstaltung, sehr gute Rede sowohl vom dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer, der eingeladen hat und der veranstaltet hat, als auch vom Landeshauptmann Doskozil, der auch zu Gast war. Interessanter Aspekt bei der Rede von Doskozil, dass die Republik ansonsten diese Geburtstagsfeier eigentlich völlig negiert hat.
Sehr stiefkindlich behandelt.
Ja. Ja. Nicht nur im Veranstaltungssegment, sondern auch im Budget. Es ist offenbar üblich, dass andere Jubiläen von Bundesländern durchaus auch im Budgetbegleitgesetz sich abbilden mit Summen von 4 bis 8 Millionen Euro, habe ich mir sagen lassen. Das Bundesland Salzburg hat, glaube ich, 4 Millionen Euro bekommen und als Geschenk die Feste Hohensalzburg vom Bund an das Land. Ich habe auch gehört, dass das Bundesland Niederösterreich, das glaube ich im nächsten Jahr
ein Jubiläum hat. Das wählt zumindest, wahrscheinlich ist das dann.
Auf jeden Fall 8 Millionen Euro im Budgetbegleitgesetz budgetiert wurde und das Burgenland hat 0 Euro bekommen.
Gut, wird auch rot.
Nein, man denkt sich wahrscheinlich, Wojtyla-Gebiet hat lang genug Geld von der EU gekriegt. Warum soll man da selber noch Geld hineinbuttern? Auch das kann natürlich ein Beweggrund sein. Nein, es ist natürlich, es ist halt falsch regiert.
Ich wollte gerade sagen, mit absoluter Mehrheit rot, da gibt es kein Geld.
Da gibt es kein Geld, ja.
So sind die Realitäten in diesem Land, meine Damen und
Herren. Beinhart.
Aber ja, man wird ignoriert, man wird quasi an den Rand geschoben. Wir sind beim Thema Cancel Culture, um mal den smoothen Übergang zu machen. Und als ich heute Morgen den Graben entlang flanierte.
Mit dieser Geschichte, die jetzt kommt, liegt mir Villa Cassette seit Tagesbeginn in den Ohren.
Und ich dachte mir, Eider Daus, wie wir Altgermanen sagen, der örtliche Nahversorger, unser vertrauensvoller Betrieb, wo wir großartige Getränke und dergleichen holen, hat A wieder geöffnet, deutlich kleiner, aber zwei wesentliche Veränderungen. Also es ist nicht mehr das alte, honorige, schweres Holz aus alten Tagen, das alte Wien, sondern es ist jetzt so ein bisschen auf so, so Palmas-Optik irgendwie gemacht.
Also Türkis.
Türkis. Es ist irgendwie alles so ein bisschen modern und also wirklich furchtbar. Mhm. Also es sieht schön aus, aber irgendwie so richtig holt es mich emotional nicht ab. Und das Logo, der Meinl-Mohr, der über die Jahrzehnte und Jahrhunderte immer wieder ein bisschen verändert wurde, ist jetzt ganz weg, nur noch sein Face ist übrig geblieben. Also es ist jetzt so eine...
Also ein Face, seine Kopfbedeckung.
Genau, ja. So eine stilisierte Mütze, die mit so einem... Sieht aus wie ein Pferdeschweif eigentlich, mhm. ist jetzt noch übrig. Also
und?
Wieder mal... Bitte?
Und was kümmerst dich?
Ja, ich bin zwiegespalten. Auf der einen Seite natürlich der Traditionalist in mir, der sich über solche vorauseilenden Gehorsam und ein Einknicken vor quasi einer lauten Minderheit dann doch immer dem das stört, dem das ärgert. Andererseits muss ich mittlerweile auch sagen, ich habe eigentlich aufgehört, mich aufzuregen, sondern mehr diese Lust am Untergang entwickelt, die ist für mich eigentlich fast schon gewinnbringender mittlerweile.
Ja, ich glaube, du interpretierst da zu viel hinein. Es ist, vielleicht ist es ein vorauseilender Gehorsam. Irgendwie verstehe ich auch manche Geschäftsleute, dass sie sich nicht mehr blöd anreden lassen wollen.
Ja, das ist der Grund. Das ist ein steter Tropfen hüllt den Stein und irgendwann quasi gibt man auf. Aber das ist ein Knicken vor einer, ich weiß nicht, vor nicht zurechnungsfähigen Leuten auf Twitter und Co., die völlig fahrlässigerweise in jeder zweiten Zeitung eine Kolumne bekommen. Das ist für mich der falsche Weg. Also von denen möchte ich mir eigentlich nicht mein Zusammenleben diktieren lassen. Und von denen möchte ich mir sozusagen auch nicht die Werte und die Perspektive diktieren lassen, mit der ich meine Umwelt zu betrachten habe. Ja? Und der Meinl-Mohr war einfach über Jahrzehnte hinweg das Symbol für den Meinl. Mhm. Und jetzt wird der durch so eine...
So ein muslimisches Hoheitszeichen symbolisiert.
Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, also das ist doch... Aber, ja, viel fällt mir nicht mehr dazu.
Nachdem
von Uncle Benz hat es auch schon erwischt.
Ja, ich warte darauf, dass bei Uncle Benz eigentlich ein Weißer drauf ist, ne?
Ja, ich glaube...
Endlich ein Weißer auf Uncle Benz.
Die linke Welt quasi ist erst komplett, wenn alle Schwarzen aus der Öffentlichkeit getilgt sind. Dann ist es endlich alles gut.
Ja.
Es ist wirklich ein Wahnsinn. Ja, und mitten in diese Cancel Culture hinein passt auch eine Debatte, die in der Bundesrepublik gerade stattfindet. Die Frankfurter Buchmesse muss, wie jedes Jahr eigentlich mittlerweile traditionell, sich einem linken, woken Shitstorm erwehren, dafür, dass sie Verlagen eine Bühne bietet, die sich nicht zu revolutionären Aussagen des internationalistischen Klassenkampfes hinreißen lassen, sondern sagen, das bürgerliche Deutschland, das wir mal hatten, das ist eigentlich ganz gut, das sollten wir bewahren. Und diese Verlage werden boykottiert, beziehungsweise die Frankfurter Buchmesse wird boykottiert aufgrund dieser Verlage. Und tatsächlich auch führende Leitmedien, also Leitmedien in Deutschland, ich muss tatsächlich dieses Wort verwenden, weil es mich dann doch etwas aufregt, entblöden sich nicht, Menschen eine Bühne zu geben auf den Titelseiten oder auf ihren Social-Media-Auftritten, die niemand außerhalb der Twitter-Blase kennt und die erst dadurch quasi in dieser Aufmerksamkeits- und Empörungsökonomie überhaupt eine Bedeutung erlangen. Ja, also das ist der neueste Stand quasi von der Kulturfront. Und ja, ich meine, macht das gar nichts mit dir?
Mhm. Ist es null.
Ja, bist du, hat, oder warst du schon immer so? War das schon immer ein Thema? Oder stumpft man irgendwann ab?
Mhm. Ja? Ja. Ja, definitiv. Es ist ein Prozess, den ich gar nicht mit Älterwerden einhersetzen oder gleichsetzen möchte. Es ist einfach ein Prozess dessen, dass man erkennt, dass gewisse Dinge sich nicht im Moment ändern lassen, sich aber ohnehin wieder ändern werden. Also das ist zum Teil ist es natürlich ein wenig Desillusionierung, zum Teil ist es aber auch ein tiefes Vertrauen in eine Grundstabilität, die man mit einem kleinen Ausschnitt auf der Sinuskurve nicht erkennt. Aber mit dem Abstand, den man halt mit ein paar Jahren Lebenserfahrung mehr hat, dann plötzlich sieht, dass es ohnehin wieder auch anders wird. Und ich glaube, dass jeder Prozess eine Sinuskurve ist und momentan bewegen wir uns auf dieser gesellschaftlichen Sinuskurve, die du jetzt auch gerade beschrieben hast, diese kulturellen Entwicklungen, nenne ich es jetzt einmal, ohne das Wort abwerten zu wollen, halt eher nach unten, aber es wird auch wieder mal anders werden. Die Amplitude hat eine Höhe, die ich nicht genau einschätzen kann. Ich weiß nicht, wie weit es noch nach unten geht, bis es wieder nach oben geht, aber ich weiß, es wird auch wieder anders.
Und dieses Vertrauen, die Amplitude interessiert mich eigentlich eher die Frequenz. Also wenn das jetzt meine Lebensspanne dauert, dann habe ich da nichts mehr davon.
Und, ja, aber nimm doch dein Leben nicht zu wichtig. Dann haben wir da die Nächsten was davon. Ist auch schön. Man muss irgendwann lernen, in Generationen zu denken, weil ich glaube, viele Themen und viele Dinge, die dich aufregen, wirst du in deinem Leben nicht mehr lösen können und nicht mehr ändern können. Von dem, genauso wie man irgendwann, glaube ich, dann erwachsen ist, wenn man die Lebenswunschliste einfach beginnen muss zu streichen, dass gewisse Wünsche nicht mehr eintreten, muss man irgendwann beginnen, gewisse Veränderungen, die mir herbei sind, nicht mehr wirklich erleben zu können. Es wird so sein. Ich glaube, bei dieser kulturellen Geschichte ist das durchaus möglich. Ich glaube, diese Frequenz, die ist zumindest so hoch, dass wir das, glaube ich, schon noch mit begleiten können. Aber jetzt zurückzukommen auf meine Beurteilung, ja, man wird irgendwann vom Stürmer und Dränger halt zum Klassiker und kann Dinge halt leichter erwarten. Das ärgert mich nicht mehr, nein.
Also ich kann dir insoweit folgen, als dass man vielleicht irgendwann eine gewisse Gelassenheit entwickelt, was die langfristigen Dinge betrifft. Aber wenn man natürlich jeden Tag damit konfrontiert wird, das macht ja trotzdem was mit einem. Und dieses Terrain so kampflos aufzugeben, ist irgendwie auch etwas, das mir widerstrebt
eigentlich. Ja, man muss ja nicht jeden, man kann seine Kräfte nicht auch schonen, um halt den Kampf in einer anderen Ebene zu führen. Man muss, glaube ich, nicht jeden Kampf dringend suchen, wo man weiß, die Felder sind so aufgefüllt, dass man einfach nur Energie liegen lässt. Ich glaube, man muss manchmal auch Dinge einfach ihren Lauf lassen, bis sich die Energie so entladen hat, dass man das Feld relativ kampflos wieder übernehmen kann. Und ich glaube, gerade im kulturellen Aspekt ist das natürlich kein traditioneller Zugang, weil Kultur immer auch ein Kampffeld war, wo man sich gegenübergestanden ist und wirklich auch mit scharfen Geschützen geschossen hat. Aber ich glaube, dass einfach manchmal auch nichts bringt und dass man einfach aus der Position heraus, die man begleitet und die man halt innehat, Kraft politischer Zuordnung, Kraft Möglichkeiten, halt sich einteilen muss, wo es wirklich lohnt, direkt einzugreifen und wo es einfach gescheiter ist, dass man zuwartet. Vielleicht auch andere diesen Kampf führen lässt. Auch das passiert ja, weil auch wenn ich mich nicht direkt einmenge, funktioniert es irgendwo. Es gibt ja Leute, die das irgendwie auch wahrnehmen, hochhalten. Und ich will es nicht verstanden wissen, als sich es bequem machen und abwarten, bis es besser wird, weil es ist dann logischerweise der Vorwurf. Aber ich führe halt die Kämpfe, unter Anführungszeichen, wo das Wort Kampf da vielleicht ein bisschen zu martialisch auch wirkt.
Naja, das ist, ist natürlich ein Kulturkampf.
Anderen Ebenen und mit anderen Mitteln. Das ist halt auch ein Zugang.
Ich habe natürlich trotzdem, ja, ich verstehe ich absolut. Nur mein Bedenken ist, dass man halt die Irreversibilität dieser Veränderung quasi irgendwie nicht so ganz auf dem Schirm hat. Mhm. Weil das Pendel wird nicht automatisch wieder einfach wieder genauso zurückschwingen, sondern da ist irgendwo die Blockade drin. Ja? Bei gewissen Dingen gibt es kein Zurück mehr in das schöne, in die schöne Bürgerlichkeit der Bonner Republik. Das wird ja einfach nicht mehr möglich sein.
Nein, das ist schon richtig, aber man muss ja halt davon ausgehen, dass die Welt erstens nicht stehen bleibt und zweitens nicht immer automatisch besser wird und drittens einfach manchmal Dinge mit sich bringt, die man selbst vielleicht nicht für so gut hält. Trotzdem braucht es eine gewisse gesellschaftliche oder persönliche Resilienz, dass man das Leben halt trotzdem nicht nur erträgt, sondern es trotzdem so gestalten kann, dass es für sich sein Umfeld halt lebenswert bleibt. Das ist halt dann immer die Aufgabe. Das klingt jetzt wieder ein bisschen nach innerem Biedermeier und so weiter. Auch das ist natürlich ein Thema, verstehe ich auch. Aber ich glaube auch, dass dieser Kulturkampf jetzt nicht nur auf offensichtlichen Kleinigkeiten aufbaut und dass man auf vielen anderen Feldern das sehr wohl auch betreiben kann und vielleicht sogar intensiver betreiben kann. Ich glaube nicht, dass es letztlich darum geht, ob der Herr Meindl sein Logo ändert oder nicht. Das wird nicht die Kultur so prägen, dass es wirklich nachhaltig zerrüttet wird.
Ja, sag ich mal, wenn wir jetzt einfach mal in diesem martialischen Bild einfach etwas drinbleiben, des Kulturkampfes, da geht es natürlich auch um symbolische Siege. Ja? Und diese symbolischen Siege geben, Stichwort Schweigespirale, geben natürlich auch eine sehr viel Raum her, der dann in andere Debatten mit reinstrahlt. Ja? Also wenn auf allen Fronten dieser Kulturkampf über das, was man als Critical Race Theory mittlerweile in den USA bezeichnet, den Begriff nimmt man in Deutschland auch her, weil die deutsche Übersetzung kritische Rassentheorie vielleicht nicht ganz so schön klingt, aber es eigentlich relativ gut zeigt, wo der Weg hingeht. Nämlich, dass sich eigentlich die sich für besonders woke und für besonders achtsam halten, ja genau da drin wiederfinden, in rassistischen Strukturen. Ja, egal, ob die jetzt negativ oder positiv bewertet werden, dann. Aber gut, ein zu weites Feld. Nur, das war mein Kernpunkt, den wollte ich jetzt nicht ausfransen, dass wenn man sagt, okay, wir geben so viel Feld her, weil es ist eh wurscht, irgendwann steht man mit dem Rücken zur Wand und hat gar nichts mehr übrig. Ja?
Ich möchte dazu nur eines sagen. Ich glaube, dass die Versuchung groß ist, dass man immer die offensichtlichen Dinge eben bekämpft, weil sie halt offensichtlich sind, weil sie erkannt werden, schnell erkannt werden, auch in jüngeren Jahren erkannt werden, weil sie halt in der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, der medialen Öffentlichkeit erkannt werden und gesetzt werden. Und ich möchte davor warnen, oder beziehungsweise ich möchte damit sogar beruhigen vielleicht sogar, dass die Dinge, die man sieht, die eben vor dem Vorhang stattfinden, nicht immer die sind, die tatsächlich entscheidend sind für die Entwicklung einer Gesellschaft. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele Dinge von Leuten bearbeitet und gut bearbeitet werden, um das so zu erhalten, wie ich glaube, wie du es auch möchtest, die nicht jeden Tag in den Medien breitgetreten werden. Der eigentliche Kritikpunkt dieser Entwicklung ist ja für mich der, dass heute im medialen Raum oder Öffentlichkeit der sucht und der auch findet, der in Wahrheit am wenigsten zum Sorgen hat. Das ist ein bisschen das Thema, auf das wir viel zu sehr fokussieren und wo sich Leute dann auch viel zu sehr Sorgen machen. Nur wer einer auf irgendeinem Fernsehkanal jeden Tag dreimal auf und abgespült wird und irgendeinen Unsinn von sich geben kann, heißt es Gott sei Dank nicht, dass er wirklich die Gesellschaft verändert. Diese vorderste Reihe ist deutlich weniger bedeutsam, als wir oft glauben.
Naja, aber natürlich prägt das ja die Art, wie wir Debatten führen. Natürlich prägt das Selbstverständnis, das wir als Gesellschaft haben. Schaut ihr mal heute, weiß ich nicht, Reden an von CDUlern, allein nur, ich rede gar nicht von den 70er, 80ern, ich rede von den 2000er Jahren. Hört ihr mal eine Merkel an im Jahr 2002, 2001, 2000, das würde heute, liefe das unter quasi präfaschistisch, wenn sie sagt, wir sind für Atomkraft, wir sind gegen Asylmissbrauch und wir damit würdest du heute quasi den Weg ebnen für AfD und Co. Also das ist, da hat sich sehr viel verschoben. Und das einfach zu ignorieren?
Ich glaube, die konservativen Parteien sind ein bisschen ein Sonderproblem, weil das geht einher mit meiner immer vorgebrachten, gar nicht Kritik, sondern Sorge, dass die Parteien de facto immer sowas wie ideologiefrei waren und in Wahrheit aufsagen wie ein Schwamm, was ihnen gegeben wird. Und immer das, was natürlich gerade in einer gewissen Mehrheitsmeinung sichtbar ist, wird dort aufgegriffen. Früher war es die katholische Kirche, wie jeder brav in die Kirche gegangen ist. Das ist heute nicht mehr, weil keiner mehr in die Kirche geht. Jetzt sind es diese Woken-Irgendwas-Themen, die plötzlich mit hineingesogen werden. Da haben wir eher wieder das Problem, einmal darüber zu diskutieren, wie klassisch konservative Parteien sich eigentlich aufbauen müssen. Das ist auch ein Verdienst der Freiheitlichen Partei in Österreich, dass man die Volkspartei in Österreich, die konservative Partei in Österreich, mit dem Richtigen aufgeladen hat über die Zeit. Wir haben es genau geschafft, diese Schwammfunktion der Konservativen zu nutzen, ihnen die richtigen Werte quasi mit hineinzunehmen, natürlich auch zum Preis dessen, dass sie jetzt auch ein Wählerpotenzial abgreifen können, das früher ausschließlich uns offen stand. Aber letztlich hat man die Gesellschaft, zumindest in Österreich, damit positiv verändert, weil unsere konservative Partei zumindest einmal vordergründig die Themen aufgesogen hat, die einer eher die rechte Seite mitgegeben hat. Und darum, und da kommen wir jetzt zu einem Punkt, der jetzt vielleicht insgesamt auch innenpolitisch in Österreich interessant ist und, wie soll ich sagen, diskussionswürdig ist, ist es natürlich schon so, dass die Werteschnittmenge zwischen der Freiheitlichen Partei und der konservativen Partei, in Österreich jedenfalls, sicher die größte ist. Führt natürlich auch zu den größten Auseinandersetzungen, weil es um die Schnittmenge an Wählern geht, aber führt natürlich auch zu potenziellen neuen Koalitionsfragen. Wie wird Österreich sich aufstellen in Zukunft? Klar, die Freiheitlichen sind immer noch schwerstens enttäuscht von der türkisen Partei, wenn man es jetzt einmal so bezeichnet. Und hat natürlich nicht vergessen, was man nach Ibiza gemacht hat und wie eigentlich Verrat innerhalb dieser Koalition betrieben worden ist. Und so zumindest sieht man das aus freiheitlicher Sicht. Aber ich glaube, man muss sich auch innerhalb der Freiheitlichen Partei sehr gut überlegen, wie man in Zukunft wo man die Verbündeten sucht, wie man die Politik anlegt und welche Bande man nicht völlig zerbrechen darf, damit man halt, und das ist so für mich so ein bisschen das Drohbild, damit man halt wirklich einer linken Mehrheit in Österreich entgeht. Denn das, letzter Satz, ist natürlich schon auch ein Verdienst dieser FPÖ, dass man es geschafft hat, eine strukturell bestehende Mehrheit links der Mitte endlich zu drehen. Österreich war lange Zeit ein Land, das immer linksliberal sozusagen mehrheitlich besetzt war. Und man hat es dann in der Ära Schüssel 1, 2 erstmals geschafft, es wirklich zu drehen und dauerhaft und nachhaltig eben gedreht zu halten. Und jetzt sind wir das erste Mal an einem Punkt angelangt, wo aufgrund von persönlichen, ich würde nicht sagen Animositäten, aber persönlichen Problemlagen, das nicht mehr zustande kommen könnte. Und das halte ich für sehr bedenklich.
Ich gehe gleich nochmal auf den Satz ein, dass du gesagt hast, bis ins Jahr 2000 hinein linksliberal eigentlich eher, weil das hat mich jetzt kurz schrecken lassen. Aber ich wollte nochmal das herausnehmen, was du gesagt hast, mit dieser strukturellen konservativen Mehrheit, die ja in Österreich ungefähr 2/3 beträgt, zumindest mal seit den 90ern, okay, reden wir gleich nochmal drüber. Aber da muss man natürlich, das ist ja nicht Gott gegeben. Und das ist natürlich auch ein Ausfluss dessen, wie gesellschaftliche Debatten laufen, wie die Menschen glauben, in welcher Gesellschaft sie leben, was sie glauben, was der Zeitgeist ist. Und in Deutschland sehen wir das ja. Das ist natürlich der Ausfluss dessen, wie die Debatten geführt werden, wie sich Gesellschaft verändert, auch in der konkreten Parlamentspolitik, in der Parteipolitik sich wiederfindet. Das heißt, wenn es in Österreich mal jetzt durch eine Verkettung, wie ich sie in der letzten Folge vielleicht dargelegt habe, zu einer österreichischen Ampel, zu einer progressiven oder einer linken Mehrheit kommt, dann wird auch da eine Veränderung stattfinden, die vielleicht nicht mehr rückgängig zu machen ist. Ja, weil ich glaube,
da kann ich dich beruhigen, es ist beinahe jede Entwicklung auch wieder rückgängig zu machen. Davon bin ich überzeugt, besonders in der Politik.
Wie kommst du drauf, dass Österreich bis in die 90er Jahre linksliberal getickt hätte?
Naja, weil vorher einfach Mehrheiten rechts der Mitte nicht denkbar waren. Weder arithmetisch noch politisch. Es war natürlich dieser viel zitierte Marsch durch die Wüste Gobi, wie Andreas Kohl es nannte, dieses erstmalige Wagnis, schwarz-blau aufzustellen, hat Österreich verändert. Vorher war es ganz klar, dass noch früher, also bis in die 80er Jahre, die SPÖ massiv dominant war und danach halt einfach die Große Koalition natürlich ein de facto linksliberales Projekt war. Es ist nicht so, dass das große konservative Handschrift getragen hätte. Es war natürlich immer SPÖ-dominiert und die SPÖ hat damals einfach auch Kraft der Personen, Kraft der Gewerkschafts- und Arbeiterkammer, Macht, die es damals noch gab, ganz klar die Programmatik der Großen Koalition dominiert.
Aber eigentlich eher sozialdemokratisch als liberal, oder? Weil ich meine, das
Ja, unter liberal hätte jetzt die FPÖ quasi so ein bisschen verortet. Ein nicht wahnsinnig stimmiger Begriff, aber jetzt nicht als Hardcore-sozialistischer, als, nennen wir es sozialdemokratisch im Mittel. Sozialdemokratische Große Koalition wäre wahrscheinlich die richtige Beschreibung, weil die Handschrift der ÖVP für mich nicht wahnsinnig auszumachen gewesen ist. Und da war halt die Schüssel-1-Regierung, also Haider Schüssel, waren da sicher die Dreh- und Angelpunkte, die halt wirklich in diesem Land eine nachhaltige Veränderung geschaffen haben. Von dem zum jetzigen Zeitpunkt betrachtet vor allem die ÖVP profitiert hat, aber über einen längeren Zeitraum betrachtet die FPÖ natürlich auch genauso.
Wunderbar. Wir haben einige Sachen heute angesprochen schon, die mir noch ein bisschen nachklingen bei mir. Unter anderem die geschichtliche Einordnung jetzt von dir, die wir so noch gar nicht hatten, muss ich sagen.
Wir haben jedes Mal geschichtliche Einordnungen von mir.
Nee, aber die, jetzt meine ich, diesen Bereich, wo du den Erfahrungsschatz deiner Lenze quasi mit mir teilst. okay. Ja, also wir haben Deutschland besprochen, wir haben die Cancel Culture von der Frankfurter Buchmesse bis hin zum Meinl und die Auswirkungen auf Kultur und Politik zumindest gestreift, also dass es gerade noch familientauglich, glaube ich, ist. Und was gibt es noch, worüber du heute reden möchtest? Ich muss noch ganz kurz einstreuen, weil in den Kommentaren, die wir immer fleißig lesen, vielen Dank dafür, bitte auch fleißig weiter kommentieren. Nicht, auch wenn wir nicht immer alles beantworten oder das Team nicht alles beantwortet, wir lesen jeden Einzelnen. Und es wurde gefordert, dass wir mal in einem Zwischenschnitt irgendwie Steffi zeigen, weil wir natürlich immer auf sie referenzieren. Und ich glaube, beim letzten Mal ihre Söckchen haben da den einen oder anderen getriggert. Es tut uns leid, aber Steffi ist sehr, sehr kamerascheu. Und natürlich respektieren wir hier als eine der führenden Gleichstellungssendungen, die es in dieser Republik gibt, den Wunsch unserer weiblichen Mitarbeiterinnen.
Und ja, nicht nur Gleichstellungsagenturen, sondern auch Datenschutzagenturen.
Datenschutz,
so wichtig. Das Recht auf eigenes Bild und Datenschutz ist natürlich extrem wichtig. Und nachdem Steffi das nicht will,
wir können es uns nicht noch leisten, auch noch von eigenen Mitarbeitern verklagt zu werden.
Ja, das ist
zu viel. Es geht langsam ins Geld.
Das ist zu viel.
Also, Verzeihung.
Obwohl es natürlich ein optischer Leckerbissen wäre, das muss man schon auch sagen. Also, ich möchte dem Zuseher schon auch vermitteln, dass er etwas versäumt.
Das geht jetzt schon wieder so ins bisschen 50er Jahre.
Ja. Kann ich mir Kraft mit der Lenze auch erlauben.
Okay, okay. Ich hab dich unterbrochen. Du wolltest
ja, quasi beim ganz wichtigen Satz. Ich würde nur sagen, ich glaube, man muss schon jetzt auch zum dritten Mal hintereinander auch auf Sendung noch einmal eingehen auf die doch nicht ganz kleine Krise, in der unser Land, unsere Bundesregierung zumindest steckt. Unser Land hoffentlich noch nicht, aber zumindest unsere Bundesregierung.
Eure.
Und ja,
ich distanziere mich mittlerweile davon.
Und möchte einen Satz dazu sagen, also eigentlich
Hoppla.
Zwei. Die Taktik, von der Strategie glaube ich kann man nicht mehr reden, die Taktik, die die Österreichische Volkspartei, die neue Österreichische Volkspartei derzeit an den Tag legt, ist einerseits verständlich, andererseits, verwunderlich. Ich glaube, dass die Positionierung der neuen Bundesregierung, die man ganz bewusst so aufsetzt, dass durchsichtig wird, dass natürlich Sebastian Kurz nach wie vor der Machtfaktor ist, ist eine gefährliche. Ist, glaube ich, nicht nur politisch gefährlich, sondern potenziell natürlich auch für die Verfolgungshandlungen, die gesetzt werden seitens der WKStA gefährlich. Ich glaube, dass man hier viel klarer Raum schaffen müsste, um der WKStA auch zu vermitteln, das ist keine systematische Aktion, sondern das sind womöglich Einzelpersonen, die hier falsch gehandelt haben, die womöglich gar nicht der Bundeskanzler selbst sind, sondern Strukturen darunter und so weiter. Ich glaube, man spielt hier ein gefährliches Spiel. Ich habe es sehr bewundernswert gefunden, dass bei im Zentrum, und das war der eine Satz, den ich eigentlich sagen wollte, Bundesministerin Köstinger sehr vehement und prominent in Szene gesetzt wird und dort auftritt. Das muss man fairerweise mal sagen, mit vielen Leuten darüber gesprochen, die auch nicht aus dem ÖVP-Lager kommen, die großen Respekt vor diesem Auftritt haben, weil man muss fairerweise sagen, der Eier muss haben, dass du da hinsetzt, genau weißt, dass das in eine Richtung geht, die du schwer gewinnst in der Öffentlichkeit und dort wirklich mit stoischem Gesicht die quasi parierst. Aber natürlich ist es vor allen Dingen ein Zeichen nach innen, Richtung ÖVP, Richtung wir bleiben stark, wir halten. Und nach außen hin aber, glaube ich, ein relativ gefährliches Spiel. Also ich glaube, man schafft sich hier eine Angriffsfläche, die man nur eine gewisse Zeit lang aufrechterhalten kann, wie bei einem Verzögerungskampf, und sich dann zurückziehen muss. Bin gespannt, wie die ÖVP jetzt reagiert. Ich glaube, solche Auftritte wie von Bundesministerin Köstinger in diesem im Zentrum wird es nicht mehr viele geben zur Verteidigung von Sebastian Kurz.
Ja, ich glaube natürlich, dass den Königsweg, den wirst du jetzt schwer finden. Das ist eine Abwägung von Risiken, von Chancen. Und ich denke mal, dass man sich halt im Umfeld von Sebastian Kurz überlegt hat, wenn er sich jetzt komplett zurückzieht, ist das natürlich auch ein Zeichen an die eigenen, ein negatives Zeichen an die eigenen Wähler, so nach dem Motto, okay, es ist vorbei. Ich glaube schon, dass er immer noch das Bild auch generieren möchte nach außen, dass er in Warteposition ist. Ja? Er setzt jetzt mal eine Runde aus.
Ganz genau.
Und dann greift er wieder an. Wenn das wirklich die Überzeugung ist, dass man die Vorwürfe, wie sie jetzt sind, dass man die durchtauchen kann, dann ist es ja auch eine logische Herangehensweise. Mhm. Ja? Und natürlich auch latent immer die Befürchtung, wenn man sich ganz zurückzieht, dass es ein Stück weit als Schuldeingeständnis zu werten ist. Wir wissen ja auch, dass generell sich das Team Kurz und auch Sebastian Kurz selbst mit Entschuldigungen oder Fehler eingestehen und dergleichen ja nicht nur sehr schwer tut, sondern dass das eigentlich im Playbook nicht vorkommt de facto. Mir wäre jetzt nichts erinnerlich, wo er sich mal irgendwo entschuldigt hätte oder gesagt hätte, tut mir leid, das war eine schlechte Idee, sondern man hat immer irgendwie eine Lösung gefunden, um das Ganze zu umschiffen. Und so ist es auch diesmal. Er hat ja auch in seiner... Es war ja eine Rücktrittserklärung, ohne das Wort Rücktritt verwendet zu haben, sondern er hat lediglich gesagt, er hat gebeten, dass Schallenberg quasi die Agenten übernehmen möge, während er einen Schritt zur Seite tritt. Also ich glaube, dass man da immer noch in Angriffsstellung ist, aber sich halt jetzt erstmal ein bisschen neu formiert, dass der engste Kreis, die versucht, wir sind heute sehr militaristisch, die Front zu halten, während man.
Die HKL, die Hauptkampflinie.
Das darf man, glaube ich, auch nicht mehr sagen. Nein. Das ist zusammen mit dem Meinl-Moor wurde die begraben. Und also quasi der engste Kreis schirmt ihn jetzt ab, während er sich umzieht. Und dazu gehört halt auch ein Auftritt von Lilly Köstinger, die dann halt im Zentrum die das Feuer auf sich zieht.
Ja, ist interessant, muss ich sagen, insgesamt interessante Bewegung innerhalb der ÖVP. Man hat man ist nämlich schon im Verzögerungskampf, ohne das Gefecht vorne wirklich abgebrochen zu haben, was meines Erachtens nicht ganz zusammengeht. Ich bin gespannt, wie sie das auflösen. Sie haben jedenfalls natürlich eine Personalstruktur auch außerhalb der türkisen ÖVP, aber ich glaube auch innerhalb der türkisen ÖVP, denke da gerade an die Damen Edtstadler und auch Köstinger, die potenziell natürlich eine gewisse Führungsverantwortung natürlich nehmen könnten, auch nach einer potenziellen Kurzära, die vielleicht ergänzt mit alter schwarzer Würze eine neue Volkspartei,
Schwarzer Pfeffer, neuer
Volkspartei irgendwie begründen könnte. Bin gespannt, wie sie sich positionieren, und ich muss auch eines sagen, Neuwahlgerüchte hin und her, wir haben uns eh schon einige Male darüber unterhalten, ich glaube, dass egal wann die Wahl dann wirklich sein wird, zu erwarten ist, dass die ÖVP wieder das Stärkste herausgeht. Das hatten wir ganz vergessen. Also letztlich wird es dann die Frage sein, welche Koalitionen sind möglich und welche sind vor allem atmosphärisch möglich. Auch das wieder etwas, was wir heute schon erwähnt haben, ein Thema, das sich alle Parteien überlegen müssen. Es ist für mich schon einerseits natürlich die Rückkehr zur alten Stabilität der 80er und 90er Große Koalition schließe ich nicht aus. Könnte durchaus etwas sein, was auch die SPÖ im Hinterkopf trägt.
Ja, vor allem, weil jetzt gerade Mitterlehner und Kern ja so glorifiziert werden, als wäre das die gute alte Zeit gewesen.
So ist es. Andererseits natürlich auch die Frage, wie sich die FPÖ positioniert. Will sie überhaupt Regierungsverantwortung übernehmen? Will sie wirklich wieder ein Modell mittragen, wo sie natürlich wieder massiv in der Auslage ist? Die FPÖ in der Regierung hat es nie leicht, ganz klar. Österreich hat es immer, war auch immer eine Herausforderung für die Republik, wenn die FPÖ in der Regierung war, weil das gesamte Ausland mit Argusaugen natürlich darauf schaut, wann einmal eine rechte Partei in einer Regierung ist, egal wie gut sie es nämlich dann auch macht, das muss man auch sagen. Nicht leicht für die FPÖ.
Auch da wieder volle Transparenz. Wir sind gerade in der Situation, dass unser Studioset frequentiert wird. Ich glaube, Stefan macht mittlerweile die Touren, wenn wir nicht da sind, und verdient sich was dazu, indem er Leute durch unser Büro führt. Asiatische Reisegruppen. Ja, sicher.
Stefan? Wer ist Stefan?
Du kennst Stefan noch nicht?
Nein.
Stefan ist jetzt derjenige, der für uns den Ton abmischt. Wenn ich wieder Amateur habe.
Warum hassen die alle Stefan oder Stefanie?
Ja, weiß ich nicht. Das ist deine Policy.
Na.
Nein, wenn ich wieder wen gemutet habe oder der Ton wieder rauscht, irgendwas schrabbelt, dann muss ich mich mit ihm auseinandersetzen.
Okay, gehen wir aus. Wir sind aber etwas vom Thema abgewichen.
Das ist richtig. Worüber haben wir gerade gesprochen?
Über Steffi?
Nein, wir fangen uns wieder, wir schaffen es wieder ins Thema hinein. Es ging um die Positionierung der FPÖ, es ging um die Frage, wie staatstragend oder wie viel möchte man mitarbeiten. Jetzt ganz neutral beobachtet, Herbert Kickl war weg irgendwie jetzt die letzten Tage medial, hat sich auffallend zurückgehalten, muss man sagen. FPÖ ist momentan so in einer Abwartehaltung ein Stück weit. Ja. Ich meine, klar, man hat die Fronten, die man angeht. Man trägt jetzt den neuen Untersuchungsausschuss mit, und natürlich gibt es da Akteure, die auch gerade die Fraktionsführer der letzten Ausschüsse sind sehr aktiv. Aber ganz oben an der Spitze ist eigentlich sehr viel Ruhe momentan. Wie interpretierst du das?
Ich meine, vergessen, wir haben jetzt gerade in Oberösterreich die Regierungsverhandlungen gehabt zwischen der FPÖ und der ÖVP, die jetzt zu Ende gingen, mit einem klaren Arbeitsprogramm, klarer Arbeitsaufteilung und der völligen Devastierung von SPÖ und Grünen, die halt wirklich in ihren Ressorts wirklich extrem viele Kompetenzen abgeben mussten, die halt aufgeteilt wurden, zu einem Gutteil auch zugunsten des neuen Landesrates Hartmannsdorfer, der bis jetzt Landesparteisekretär war, sehr politisch aktiv in dieser Funktion, das auch ausgeübt hat, sehr, auch medial sehr offensiv war, sehr viel Raum im Wahlkampf auch immer eingenommen hat und auch zuvor, der jetzt mit einem Landesrat bedacht wird und massive Kompetenzen zusammenzieht, die früher eben auf den anderen Ressorts verteilt waren. Vielleicht ist auch dem ein bisschen geschuldet, dass die FPÖ bundespolitisch ruhiger getreten ist, weil das ist eine reine Mutmaßung jetzt von mir. Aber jedenfalls könnte jetzt, nachdem es in trockenen Tüchern ist, natürlich da wieder aus allen Rohren gefeuert werden. Die Landes-ÖVP in Oberösterreich sagt ja auch mittlerweile ganz klar, dass sie eben schwarz und nicht türkis ist und dass sie da natürlich das schon mit einem gewissen Unwohlsein und Abstand beobachtet, was da alles los ist in Wien. Ne? Das ja, ist in Wien, das ist ja wieder totaler Wahnsinn für uns Oberösterreicher, was die da in Wien machen. Ja, aber schön auch formuliert von Manfred Heimbuchner, das neue Arbeitsübereinkommen. Es ist nicht das Beste aus beiden Welten, anspielend auf Schwarz-Grün, sondern das Beste für ein gemeinsames Land. Also ich muss wirklich sagen, manchmal ist da wirklich auch ein bisschen Poesie in diesen Presseaussendungen drinnen, wo ich mir denke, traumhaft.
Poesie ist eigentlich der Kitt, der quasi der Kitt und der Kitsch, der Oberösterreich zusammenhält, ist eigentlich Poesie. Ja. Heimatland.
Ich hau dich so gern.
Ja,
aber wie gesagt, ist natürlich auch interessant, das muss man auch ein bisschen politisch abzuleiten, interessant natürlich, dass es hier einen Hub gibt, wo halt Schwarz-Blau funktioniert, wo man halt wirklich jetzt nicht nur eine Legislaturperiode, sondern auch eine zweite dranhängt, wo offenbar die Zusammenarbeit so gut funktioniert, dass man sagt, das ist etwas, was erfolgreich ist, wo wir weiter arbeiten wollen. Könnte natürlich auch ein Modell sein, das sich unter veränderten Rahmenbedingungen seitens der ÖVP vor allen Dingen auch im Bund noch einmal abbilden ließe, wenn es zu verhindern gilt, dass wir eine Mehrheit links der Mitte haben. Mhm. Bin gespannt, wie sich die FPÖ auf diese Position vorbereitet, auf diese Position ja Zünglein an der Waage sein zu können, in welche Richtung geht's?
Ich glaube, das macht man aus der Bewegung.
Wie man bei der FPÖ alles macht.
So, einer der Running Gags in den Ministerien, das machen wir aus der Bewegung. Ne? Also es bleibt spannend.
Quasi. Es bleibt total spannend.
Und
es ist auch wichtig, weil sonst wird es ja nächste Woche keine Sendung geben, aber nachdem die Spannung so hoch bleibt, wird es wieder eine geben?
Es wird eine Sendung geben nächste Woche. Weißt du mehr als ich? Okay, jetzt haben wir es auf Band, das ist schön, dieses Commitment.
Ja, das müssen wir irgendwie auflösen.
Okay. Na, wir haben jetzt so eine schöne, wie sagt man das auf Deutsch überhaupt? Ich denke nur noch in PR-Englisch. Eine Streak, eine
Strecke.
Eine Strecke, in der Strecke also, passt auch nicht. Wir haben einen Lauf quasi.
Lauf, wir haben einen Lauf.
Ja. Dass wir es schaffen, jede Woche eine Sendung zu produzieren. Das heißt, nächste Woche müssen wir auch das machen. Und wir werden eine Lösung finden.
Ja, wir zeichnen einfach jetzt gerne nur eine auf.
Du ziehst meine Klamotten an, ich deine. So und dann, wie wir diesen Lauf am Laufen halten. Ja, ich denke, trinken das Glas jetzt noch leer und
ja,
haben du, ansonsten sehr viel eingeordnet. Wir haben heute so viel eingeordnet und so viel.
Wie ich so gern sage, Herr Präsident, danke fürs Gespräch. Wir haben das wirklich sehr gut gemacht wieder. Herr Präsident ist auch deshalb ein geflügeltes Wort, weil wenn man in Österreich jemanden mit Herr Präsident anspricht, ist man zumindest in 50% der Fälle liegt man richtig. Ne? Das ist diese.
Genau so ist es. Meine Damen und Herren.